The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 30. Mai.
Die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz, also wie heizen wir in Zukunft, war ja auch ehrlicherweise ein Test, wie weit die Gesellschaft bereit ist, Klimaschutz, wenn er konkret wird, zu tragen. Und ich bin zu weit gegangen.
Das hat man lange nicht mehr gehört. Ein Politiker, der sich tatsächlich entschuldigt. Donnerwetter. Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck räumt ein, dass das mit dem Heizungsgesetz nicht ganz so dolle lief. Sie erinnern sich vielleicht, die Wärmewende ließ die Ampel vor einem Jahr so richtig heiß laufen. Denn Wärmepumpen sind mit Sicherheit gut fürs Klima, nur dass die Bürger sie bitte selbst kaufen sollten für teuer Geld und dann im Keller einbauen, das kam nicht so toll an. 10.000 bis 20.000 Euro mindestens mal so eben, das gab natürlich Zoff. Das Gesetz wurde entschärft. Die Öl- oder auch die Gasheizung dürfen bleiben und die Ampel dann auch. Und der Robert sagt ganz dicke Sorry. Ansonsten machen Politikerinnen und Politiker ja gerne einen großen Bogen um die Entschuldigung. Zu groß ist die Furcht, dass diese Selbstbezichtigung zum Karriereende führt. Aber es gibt löbliche Ausnahmen. Als im Jahr 2017 die Hansestadt Hamburg den G20-Gipfel ausgerichtet hat, da war die Vorfreude groß. Und das Entsetzen war dann noch größer, denn der Gipfel wurde überschattet von massiven Ausschreitungen. Die Autonomen machten Randale. Die Polizei musste mit einem Großaufgebot die Teilnehmer zum Tagungsort eskortieren. Die Stadt stand abends dann auf einmal in Flammen. Diese Hamburgerin zeigte sich schockiert.
Das ist ja wie Krieg eigentlich. Überall sind Scheiben eingeschlagen, überall sind Autos angezündet.
Die Stimmung auf den Straßen aufgeheizt. Krawallgruppen ziehen durch die Straßen, zerstören Geschäfte.
Was für ein Desaster für das feine Hamburg. Der damalige erste Bürgermeister, ein gewisser Olaf Scholz, hatte die Krawalle in der Elbphilharmonie nicht verschlafen, aber doch verpasst, ergriffen, der Musik lauschend. Draußen brannten die Autos, die Polizei knüppelte sich durch das Tränengas und Scholz hörte und sah nichts, zumindest nicht das, was draußen vor sich ging, also musste er sich entschuldigen.
Es ist aber trotz aller Vorbereitung nicht durchweg gelungen, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Nicht zu jedem Zeitpunkt und nicht überall. Dafür, dass das geschehen ist, bitte ich die Hamburgerinnen und Hamburger um Entschuldigung.
Angela Merkel hat es ihm später nachgemacht. Sie entschuldigte sich auf dem Höhepunkt der Corona-Krise für die von ihr geplante, staatlich verordnete Osterruhe. Das war so eine Idee aus einer dieser Bund-Länder-Runden. Die Bürger sollten, das war die Idee, über Ostern doch einfach mal zu Hause bleiben, um Infektionen zu vermeiden. Distanz und Maske also statt Osterei und Besuch bei Oma. Der Staat war übergriffig geworden. Das sorgte für Gegenwind. Die Kanzlerin zog notgedrungen die Reißleine.
Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler. Sie hatte ihre guten Gründe, war aber in der Kürze der Zeit nicht gut genug umsetzbar. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
Auch Frank-Walter Steinmeier musste bereits öffentlich Abbitte leisten. Als SPD-Außenminister, damals unter Merkel, trug er deren Russland-Politik eifrigst mit, inklusive aller Fehleinschätzungen. 2014, nach der Annexion der Krim durch die russische Armee, paukte er indirekt Wladimir Putin raus.
Ich sehe nicht, dass es jenseits der Krim im Augenblick Begehrlichkeiten Richtung der Ostukraine geht, jedenfalls nicht in Richtung einer Annexion und Eingliederung in russisches Staatsgebiet. Ich glaube, darum geht es nicht.
Was für ein Trugschluss. 2022, 8 Jahre später, und Steinmeier, mittlerweile Bundespräsident, entschuldigte er sich nach der russischen Invasion im ZDF-Morgenmagazin in der berechtigten Hoffnung, dass im Morgenmagazin möglichst gar keine Zuschauer da sind.
Das ist eine bittere Bilanz, vor der wir stehen. Und zu dieser bitteren Bilanz gehört auch die Fehleinschätzung, dass wir und auch ich gedacht haben, dass auch ein Putin des Jahres 2022 am Ende nicht den totalen politischen, wirtschaftlichen, moralischen Ruin hinnehmen würde, des Landes hinnehmen würde für seine imperialen Träume oder seinen imperialen Wahn.
Davon kann sich die Ukraine auch heute nichts kaufen, aber so ist das mit den Entschuldigungen. Sie machen nicht alles unheil gut, aber sie zeigen demonstrativ die Einsicht in das eigene Fehlverhalten. Sie sollen den Sünder, nicht wirklich entschuldigen. Sie sollen ihn überhöhen. Da treffen sich eben Politik und das ganz normale Leben. Manchmal geht's einfach um ein gutes Gefühl. Sorry seems to be the hardest word. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Pioneer-Podcast Feld und Haukapp, das Ökonomie-Briefing, kritisieren die Ökonomen Professor Lars Feld und Professor Justus Haukapp die Unfähigkeit der Europäischen Union, beim Dauerbrenner Bürokratieabbau überhaupt auch nur aktiv zu werden.
Man muss auch sagen, ich würde jetzt der ersten Kommissionspräsidentschaft von Frau von der Leyen jetzt nicht ein übermäßig positives Zeugnis ausstellen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat die neuesten Zahlen von Salesforce. Und in New York verdient man mit Schlange stehen Geld. Na, und dann erzählen wir die Geschichte von Krimi-Autorin Donna Leon. Denn die hat ein paar Lebensweisheiten parat für ein ruhiges, ein ausgeglichenes und ein handyfreies Leben. Die große Politik macht zuweilen eine Erfahrung, die wir alle kennen. Es kommt zuweilen weniger Geld rein als gedacht und dann muss gespart werden. Der Arbeitskreis Steuerschätzung aus dem Finanzministerium von Christian Lindner ist jetzt zu dem Schluss gekommen, in den nächsten 5 Jahren fehlt Geld. Und zwar rund 80 Milliarden Euro weniger Steuern kommen rein. Bund, Länder, Kommunen müssen also den Gürtel enger schnallen. In unserem Pioneer Original Feld und Haukapp, das Ökonomie-Briefing, diskutieren Lars Feld und Justus Haukapp Fragen rund um diese Steuerschätzung. Feld ist der Berater des Finanzministers und Leiter des Walter-Eucken-Instituts und Haukapp ist Wettbewerbsökonom in Düsseldorf. Moderiert wird die Debatte von meiner Kollegin Josie Müller. Da hören wir doch einfach mal rein in diese brandneue Ausgabe.
Laut einer INSA-Umfrage für die Bild würden 40% der Deutschen die Ukraine-Hilfe reduzieren, 38% sehen bei der Entwicklungshilfe Sparpotenzial und mehr als jeder Dritte würde beim Bürgergeld den Rotstift ansetzen. Frage an Sie beide, was wären Ihre Top 3?
Ich nenne keine Top 3, aber diese Liste von INSA bei Bild zeigt natürlich ganz klar, spart bei den anderen und nicht bei mir. Ja, also auch Bürgergeld, wenn man sich überlegt, da ist ja eine repräsentative Umfrage, da sind wenige Menschen drin, die Bürgergeld empfangen. Es ist eigentlich erstaunlich, dass es nur ein Drittel ist angesichts dieser Verteilung. Insofern wenig überraschend, solche Umfragen taugen im Hinblick auf die Finanzpolitik nichts. Was man sagen muss, ist, es sind natürlich Prognosen. Also was dann tatsächlich nachher an Mindereinnahmen rauskommt, wird sich herausstellen.
Hat womit dann am Ende zu tun?
Das hat mit vielen Dingen zu tun, nicht zuletzt mit der Inflation. Denn die Entwicklung der Steuereinnahmen hängt vom nominalen Wirtschaftswachstum ab, nicht vom realen. Weil das Nominalprinzip in der Besteuerung gilt und das halt eben, wenn die Preise steigen, steigen auch die Umsatzsteuereinnahmen und Ähnliches. Das Bundesfinanzministerium war natürlich vorbereitet, nicht weil sie vorher wussten, was rauskommt, sondern weil bei den Mindereinnahmen fürs folgende Jahr auch eine Reihe von Steuerrechtsänderungen sich niederschlagen, die natürlich schon im BMF berücksichtigt sind. Und insofern ist das für 2025 gar nicht mal eine Überraschung, zumindest nicht fürs BMF, höchstens fürs Publikum. Und für die Folgejahre werden wir dann abwarten müssen, was weiter passiert. Also es ist schon so, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, aber es ist auch nicht so, dass man jetzt in Panik verfallen müsste.
Die Schlagzeilen waren ja teils so ein bisschen irreführend. Steuereinnahmen fallen geringer aus als erwartet. Das ist natürlich richtig, ja, weil man einfach zu viel erwartet hat in gewisser Weise. Aber dennoch haben wir ja steigende Steuereinnahmen. insgesamt. Ich habe die Zahlen nicht mehr ganz genau im Kopf. Ich glaube, in den letzten 4 Jahren haben wir 19% mehr oder irgend sowas. Wenn ich das noch ganz genau im Kopf habe, müsste ich nochmal nachgucken. Also wir haben auf jeden Fall auch jetzt wieder 2024 werden höhere Steuereinnahmen als 2023 erwartet. Natürlich, Lars, hast du recht, das ist nominell, das heißt nicht immer auch real mehr, aber man sollte vorsichtig sein, jetzt schon von schrumpfenden Steuereinnahmen oder von weniger Steuereinnahmen zu sprechen. Tatsächlich ist die Frage, was machen wir damit? Jetzt will ich nicht wieder die Cannabis-Steuer rausholen. Gut, das wären nochmal 4 Milliarden pro Jahr gewesen. Hätte man machen können, wenn Sie schon fragen, was würden Sie denn machen? Aber wir haben natürlich gewisse Thematik, sag ich mal, dass wir doch nach wie vor einen starken Aufwuchs in Teilen des öffentlichen Dienstes haben. Das ganze Thema, man kann es fast nicht mehr hören, der Entbürokratisierung, ja, weil wir damit so lange schon durch die Gegend rennen. Aber wir haben, ich hatte es neulich nochmal nachgelesen, im öffentlichen Dienst in den letzten bisschen über 10 Jahren erheblich viel neue Stellen geschaffen. Ich meine, 600.000 waren es, wenn ich sehe. Davon waren 120.000 roundabout, ja, in einem Bereich, dem man politische Führung zuordnet. Das ist eine Studie vom IW Köln. Das ist ja Bürokratie in Reinform. Ja, die anderen Teile, Kita, Grundschulen, Polizei ist auch öffentlicher Dienst. Die würde ich jetzt mal außen vor lassen. Aber 120.000 im Bereich politische Führung, stellt man sich natürlich schon die Frage, gibt es nicht doch Einsparpotenziale?
Es ist natürlich so, dass man sich wirklich fragen muss, in der Situation, in der wir sind, was ist denn an Optimierungspotenzial im Haushalt vorhanden? Und da gibt's schon einiges, nachdem so viele, viele Jahre die Ausgaben steigen konnten ohne besondere Restriktionen. Also die goldenen Merkel-Jahre in den Jahren ab 2011, kann man es vielleicht genauer sagen, bis 2019 und dann die Corona-Jahre, die gekommen sind, von 20 bis 23 war die Ausnahmeregel der Schuldenbremse gezogen. Also von daher ist schon sehr klar, dass es da auch Einsparpotenzial in allen Ressorts gibt. Und das ist das, was man jetzt austarieren muss. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Bundesregierung das ganz entschlossen angeht. Es gibt natürlich immer wieder auch Geräusche, die dann rauskommen aus den Ressorts, weil Unzufriedenheit herrscht. Ich bin weiter zuversichtlich, dass es bis zum 3. Juli zu einer Einigung kommt.
Naja, aber Herr Feld, ich weiß, dass Sie manchmal zurückhaltend sein müssen. Nur wenn Sie sagen, dass die Bundesregierung das entschlossen angeht, ist in Wahrheit nicht der Bundesfinanzminister der einzig Entschlossene?
Naja, es ist schon so, dass die beiden anderen Parteien natürlich auch im Hinblick auf die ihnen wichtigen Politikbereiche zurückhaltend sind, schon vorab Zusagen zu machen. Aber das grundsätzliche Commitment, die Verpflichtung, den Haushalt für 2025 vernünftig aufzustellen, der besteht auch beim Bundeskanzler und besteht auch beim Bundeswirtschaftsminister. Also das würde ich den beiden keinesfalls absprechen wollen. Wie gesagt, die preschen jetzt nicht vor und sagen, ach, lieber Finanzminister, komm, wir geben dir jetzt dieses und jenes Geschenk, das wird alles auszuhandeln sein. Aber es ist dann schon so, dass der Verhandlungsprozess vielleicht nicht ganz so dornig wird wie Ende letzten Jahres, als man das in relativ kurzer Zeit zustande bringen musste.
Dennoch braucht es ja Wachstum. Nach Bekanntgabe der Steuerschätzung kam vom BDI dieses Statement: Wenn die Politik durch niedrigere Steuern die Liquidität von Unternehmen stärkt und die Bürokratielasten verringert, erhöht das private Investitionen. Der Solidaritätszuschlag gehört vollständig abgeschafft. Die Abschreibungsbedingungen müssen verbessert und Investitionsprämien eingeführt werden. An sich gehen Sie da ja weitgehend mit, Herr Feld, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied.
Ja, absolut. Der Punkt ist nur, dass der BDI die Gegenfinanzierung über die Verschuldung immer wieder günstig findet, während meines Erachtens die Gegenfinanzierung dann irgendwo sonst erfolgen muss. Und wir haben ja manche Bereiche schon diskutiert. Wir sind auf der Ausgabenseite so ein bisschen durchgegangen. Wir sind auf der Einnahmenseite durchgegangen, was Steuersubventionen anbetrifft. Verlangen kann man ja immer viel, aber man muss schon auch sagen, wie macht man es denn? Bürokratieabbau ist ein ähnliches Thema. Justus sagte das ja eben. Es ist ein Dauerbrenner und es passiert wenig. Und wir sehen eigentlich eher den Aufwuchs in den Bürokratiekosten im Zeitablauf, insbesondere in dieser Legislaturperiode. Jetzt muss der Bundesjustizminister eine Richtlinie der EU umsetzen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und er weiß ganz genau, dass es eine bürokratische Katastrophe wird. Ja, und er kann nicht anders. Also es ist schon auch ein mühsames Geschäft in dem Mehrebenensystem, in dem wir uns im Moment befinden, wo die EU natürlich auch eine gewichtige Rolle spielt. Und insofern muss man auch sagen, das sind die Europawahlen durchaus wichtig. Und man sollte an den Europawahlen jetzt nicht antreten und einfach mit expressivem Wählen seinen Gefühlen Ausdruck verleihen, sondern nochmal genauer hinschauen, was ist denn da eigentlich passiert und wer ist verantwortlich dafür?
Man muss auch sagen, ich würde jetzt der ersten Kommissionspräsidentschaft von Frau von der Leyen jetzt nicht ein übermäßig positives Zeugnis ausstellen wollen. Der Bürokratieabbau stand da sicherlich eher unten auf der Agenda. Europa war ja mal irgendwie, hatte ja mal was damit zu tun, Handelshemmnisse abzubauen und Dinge einfacher zu machen im Leben. Und mittlerweile muss man ja ehrlich sagen, eine ganze Reihe dieser bürokratischen Extra-Dokumentationspflichten und Berichtspflichten kommen eben durch Europa. Wie du hast es schon gesagt, die ganze ESG, also Environmental Social Governance Objectives, kommen daher. Die Lieferketten-Thematik ist zumindest auch stark angestoßen worden. Von dort, das sind viele Bereiche, wo man sagt, Europa führt auch zu mehr Bürokratie mittlerweile. Und Frau von der Leyen gehört jetzt nicht der Ampelkoalition an. Ja, also von daher, das kann man auch nicht alles der Ampelkoalition aufdrücken oder anlasten, will ich mal so sagen. Da macht die CDU-Politikerin von der Leyen jetzt nicht ein viel besseres Bild, aus meiner Sicht.
Die ganze Folge zur Kritik an der Europäischen Union und zu dieser wirklich schwierigen Steuerschätzung, die finden Sie auf thepioneer.de. Danke für Ihre Unterstützung.
Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
Wenn Sie Unternehmer oder Führungskraft sind und den Umbruch der Wirtschaft jeden Tag aktiv mitgestalten, dann, ja, dann glaube ich, ist unser Bootcamp, unser Pioneer Peak Performance Bootcamp, womöglich das Richtige für Sie. An zwei Tagen dreht sich nämlich auf unserer Pioneer One alles um Ihren persönlichen Weg zur Spitzenleistung. Sie lernen von Achim Feige und seinem Team von Vertical, wie sie Stress halbieren und, jetzt kommt's, die Produktivität verdoppeln und damit Ihre Ziele und die des Unternehmens schneller erreichen. Da haben wir noch ein paar Plätze, 33 sind es insgesamt, mehr nicht, am 24., am 25. Juni an Bord. Ich hoffe, Sie haben Freude daran, Sie haben Erkenntnisgewinn und Sie können Ihre Leistung steigern. Den Link für die ganzen Informationen zu diesem Peak Performance Camp, die gibt's in den Shownotes dieses Podcastes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat sich der Microsoft-Konkurrent Salesforce in die Bücher schauen lassen müssen. Anne Schwedt in New York hat auch mit reingeschaut für uns. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Sag mal, Anne, profitiert Salesforce eigentlich auch von diesem Hype um die künstliche Intelligenz?
Momentan tatsächlich nicht, Gabor. Salesforce verpasste mit seinem Umsatz zum ersten Mal seit 2006 die Erwartungen der Analysten. Auch der Ausblick fiel schlechter aus als gedacht. Zwar konnten die Umsätze um 11% gesteigert werden, aber die Analysten hatten deutlich mehr erwartet. Salesforce machte die generelle Marktlage dafür verantwortlich und dass Dealzyklen länger seien als sonst. Und es würde sich auch auf das ganze Jahr so fortsetzen, vor allem im Professional Services Business. KI soll aber natürlich auch bei Salesforce weiter eine Rolle spielen. Zum Beispiel sollen Slack-Nutzer, das gehört ja zu Salesforce, Zugang zu KI-Funktionen bekommen. Zum Beispiel sollen Nachrichten und Unterhaltungen zusammengefasst und intelligent ausgewertet werden können. Die Anleger waren aber richtig enttäuscht von den Zahlen. Die Salesforce-Aktie fiel nachbörslich um 16%. Wenn sich dieser Verlust heute im regulären Handel auch so niederschlägt, dann wäre das der schlechteste Tag für Salesforce seit der Finanzkrise in 2008.
Und dann, Anne, die Modefirma Abercrombie & Fitch hat jetzt ja auch Zahlen vorgelegt. Sag uns, wie läuft's bei denen?
Sehr gut, Gabor. Das Unternehmen konnte sein bestes erstes Quartal seit seiner Geschichte hinlegen. Da wurden die Erwartungen wieder übertroffen. Die Verkäufe konnten um 22% gesteigert werden. Die Gewinne waren sogar 7-mal höher. Man habe es einfach gut hinbekommen, saisonale Trends abzubilden und ein funktionierendes Marketing hätte dazu geführt, dass die Kunden angelockt werden. Die Marke Abercrombie konnte um 31% zulegen, Hollister, was ja auch zu dem Unternehmen gehört, um 12%. Auch international konnte das Geschäft gesteigert werden. In Europa um 19%, angeführt von Deutschland tatsächlich, und in Asien um 10% mit China als Hauptumsatztreiber. Die Marke ist damit einer der großen Gewinner im Mode-Einzelhandel. Aufs Jahr gesehen wird es auch wohl wieder ein Rekordjahr werden. Abercrombie erhöht deshalb jetzt auch den Ausblick. Erwartet wird jetzt ein Umsatzwachstum von 10%. Davor war von maximal 6% die Rede. Die Anleger waren richtig begeistert und schickten die Abercrombie & Fitch Aktie um über 24% nach oben.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass in New York anscheinend keiner mehr Zeit hat, in einer Schlange zu stehen. Das ist ja die Stadt, die niemals schläft, wo ständig irgendwas los ist und man trotzdem überall anstehen muss. Und da hat ein Mann, ein kluger Mann, genau das als Marktlücke für sich entdeckt.
Hi, I'm Robert Samuel. I'm a same old line dude. Anything in New York with a long line, you hire us and we do it so you don't have to.
Das ist Robert Samuel. Er ist nicht irgendein Typ in der Warteschlange. Er ist der same old line dude. Wörtlich übersetzt derselbe alte Warteschlangentyp. Das hat er tatsächlich für sich als Namen auserkoren. Das ist ein lukratives Geschäft, das für andere in der Schlange steht. Samuel lebt das Motto, Zeit ist Geld. Wenn andere keine Lust und auch keine Zeit haben, Ewigkeiten irgendwo anzustehen, dann ist Samuel zur Stelle. Man muss ihn nur kontaktieren. Man zahlt, um Zeit zu sparen. Und das tun viele auch gern, wie eine zufriedene Kundin hier erzählt.
I don't want to spend my time online. And I always want to be first in line.
Heute hat Samuel sogar ein ganzes Team. Es gibt also ganz viele same old line dudes. Ob für einen Ticketverkauf, Konzerte, sogar das Sichern einer vorderen Reihe für Medienhäuser beim Gerichtsprozess von Donald Trump. Sie alle zahlen nur zu gerne. Die Line-Dudes übernehmen gern auch mal Nachtschichten in der Schlange und verdienen bei dem Ganzen nicht schlecht, durchschnittlich $25 die Stunde. So ist das halt in der Stadt der Hektischen und der Hypernervösen. In einer Stadt, die immer in Bewegung ist, Da zahlt man eben für das Stillstehen Geld.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die 81-jährige Grande Dame des Krimis, Donna Leon, tatsächlich smartphonefrei lebt.
Ja, hallo, wer ist da?
Mit wem spreche ich?
Kommissarin Brunetti von der Polizei. Hallo.
Die Bestseller-Autorin, die in New Jersey übrigens geboren wurde, nicht in Italien, ist vor allem bekannt für ihre packenden Romane. Romane rund um den venezianischen Commissario Guido Brunetti, der in der malerischen Kulisse von Venedig seine Mordfälle aufklärt.
Das glaube ich nicht, das war Mord. Unser Ordnungssystem ist eine Fassade. Dahinter ist alles verrottet.
Sonst noch etwas, Kommissarin?
Bedanke, das war's fürs Erste.
Eine Stadt, in der Donna Leon selbst jahrelang gelebt hat und die sie auch zu dieser Buchreihe inspirierte. Viele ihrer erfolgreichen Brunetti-Krimis wurden auch verfilmt, aber diese Filme konnte sie selbst sich gar nicht anschauen, denn ein Fernseher besitzt sie nicht. Genauso wenig wie ein Handy. Das besaß sie wohl noch nie. Wozu auch? Das lenkt doch nur ab, sagt sie. Stattdessen hat Donna Leon die Ruhe, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. In ihrem Fall das Schreiben und das Lesen. Inspiriert vom Leben und nicht von Inhalten auf ihrem Smartphone hat sie immerhin ihre weltberühmten Bücher geschrieben, die wir alle kennen und lieben. Vielleicht sollten wir von der Krimi-Autorin nicht nur lernen, wie man Mordfälle löst, sondern auch wie man lebt und den Sound der Stille, the sound of silence, heute Morgen genießen.
Within the sound of silence.
Ich wünsche Ihnen einen stillen Start in diesen neuen Tag. Und morgen früh erwartet Sie in diesem Studio an diesem Mikrofon meine Kollegin Chelsea Speaker. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared.